Herr Fischer, Sie hatten in den vergangenen Jahren öfters mal zu verschiedenen Anlässen über die Deportation erzählt. Wir würden jetzt gerne das Ganze vielleicht mal zusammenfassen, wie das damals gelaufen ist. Bei unserem letzten Gespräch hatten Sie erzählt, wie alle Deutsche hier auf Listen aufgenommen wurden, kurz vor dem Januar 1945, und wie dann die Gerüchte umgingen, dass sie deportiert werden sollten. Ja, was ist weiter passiert?
Also, jedenfalls, später ist uns bekannt geworden, dass Stalin eigentlich die Deutschen von Rumänien holen wollte, denn er kam ja nicht an die sogenannten Reichsdeutschen heran. Hitler hat eigentlich begonnen, denn er hat viele aus der Ukraine auch zwangsrekrutiert, die in Deutschland arbeiten mussten, weil die Männer, die Deutschen, ja alle an der Front waren. Und jetzt hat er es zurückgemacht und wir waren die Leidtragenden. Natürlich, es kamen da Gerüchte. Man wusste nicht, denn sie hatten Listen von allen Deutschen hier aus Rumänien gemacht. Also wenn man Listen macht, da hat es auch einen Sinn und Zweck. Und dann ist es wahr geworden. Und zwar am 13. Januar. Und dann scheinbar war das der Stichtag, wo sie losschlagen werden. Und so begann es auch. Da wurde natürlich russisches Militär, denn sie waren ja der Anführer, dann war rumänische Polizei oder rumänische Armee oder rumänische Gendarmerie, die mussten mitgehen. Denn da jedes Mal war es ein Kordon von 6, 7, 8 Leuten oder noch mehr, je nachdem. Also man ist so gegen uns vorgegangen, nicht einmal heutzutage gegen einen Schwerverbrecher geht man auf diese Art und Weise vor, bewaffnet bis an die Zähne und in dieser Art und Weise. Wen haben sie festgenommen? Da waren junge Mädchen, 17, 18 Jahre alt. Da waren Jungen, so wie ich, die ins Lyzeum gegangen sind, 16, 17, 18 Jahre alt. Da waren Familienväter mit über 40 Jahren, also die teilweise fast schon Großvater geworden sind. Und da waren Hausfrauen bis zu 30 Jahren. Also keiner von uns hat jemals eine Waffe in der Hand gehabt, um gegen irgendjemand zu kämpfen. Und da hat man uns so zusammengefangen und auf diese Art und Weise, als wenn wir Schwerverbrecher gewesen wären. Und wir waren nichts anderes als eins, dass wir deutsche Eltern gehabt haben. Und dann begann natürlich der Leidensweg. Natürlich, auch in Deutschland waren ja aus der Sowjetunion, also dort Deportierte. Aber der Vergleich von dort, und dort war doch ein ganz großer. Denn in Russland, als ich dort war, nach dem Krieg, dann konnten diese jungen Mädchen und auch die jungen Männer, die man genommen hatte, wieder zurückkommen. Und ich habe mit denen zusammengearbeitet. Einer von denen, der in Berlin gearbeitet hat, der war sogar dann mein Natschalnik, also mein Meister gewesen. Und die konnten alle etwas Deutsch reden. Mit anderen Mädchen habe ich auch zusammengearbeitet. Die haben nie eigentlich Hunger gelitten, so wie wir. Ja, ich habe gestaunt, wie mein Natschalnik sagte, mitten im Krieg, Samstagmittag um 12 Uhr war Schluss, dann wurde zusammengekehrt und erst am Montag in der Früh ging es weiter. Und es waren andere Mädchen, die bei Bauern gearbeitet haben, die waren dort so, wie wenn sie zur Familie gehören würden. Einer hat mir dann natürlich so gesagt, wie keine Russen mehr in unserer Umgebung waren, ich wäre nie in die Heimat zurückgekommen, wenn ich nicht hätte müssen. Ihr seht also, das war ein gewaltiger Unterschied. Schon der Unterschied war derjenige, dass man in die Waggons gesperrt hat, diese wurden von außen verschlossen und über eine gewisse Anzahl von Waggons, da war ein russischer Soldat, der mit Gewehr, der also uns bewachen musste. Und so ging denn die Fahrt dann so dorthin, nach Russland. Als wir an der Grenze waren, da mussten wir umsteigen, weil die Gleise der Russen waren breiter als unsere. Da kamen wir dort hinein, noch mehr Leute. Man kann sich vorstellen, diese Viehwaggons, wo so viele Leute schon vor uns und Militärs da an die Front geführt wurden, die waren voll mit Läusen dort. Und da sind diese alle über uns wie eine Rote Armee hergefallen. Also ich habe diese Viecher zum ersten Mal in meinem Leben dort gesehen, wie das eigentlich ist. Und dass die uns so treu begleiten werden, jahrelang, das habe ich mir nicht vorstellen können. Also das war die erste große Überraschung. Natürlich, wir hatten von zu Hause Essen. Wer hatte, hatte. Nun gaben uns auch die Russen etwas. Aber nur solches geröstetes Schaffleisch und etwas Brot auch dazu. Unsere Leute, die hatten ja genug von zu Hause. Da hat man jetzt einfach im Ofen verbrannt, damit wir ein bisschen Wärme haben. Manche haben das rausgeworfen zum Waggon. Und da bei Haltestellen sind russische Frauen auf das gegangen, was wir weggeworfen haben. Und da ist uns aufgegangen, halt, was wartet eigentlich auf uns? Das wird nichts Schönes sein. Und es war noch schlimmer, als wir es uns vorgestellt haben. Wir sind natürlich dann alle in Lager gekommen, mit Stacheldraht umgeben. An allen vier Ecken waren Türme und die waren immer besetzt von russischen Flintenweibern dann. Also waren immer, und dann war ein doppelter Drahtzaun und noch eine Zone dazwischen. Und von innen mussten noch von unseren Leuten in der Nacht dort noch, auch noch Wache stehen, damit keiner vom Lager durchgehen kann. Es wäre ja sowieso unmöglich gewesen, denn das wäre sozusagen der sichere Tod gewesen. Nun sind wir dann, wurden wir in die Fabrik gebracht. Ich war in Saporoge am Dnieper und dort waren zwei große Werke. Ein Aluminiumwerk, ganz nah, und dann ein Stahlwerk. Beide Werke waren zerstört. Das haben die deutschen Truppen gemacht, bevor sie also abgezogen sind. Und es war natürlich äußerst wichtig, gerade diese zwei Fabriken aufzubauen. Wir waren also in der Aluminiumfabrik. Und natürlich, was konnten wir machen? Fachleute, die konnten auf ihrem Fach arbeiten. Elektriker konnte als Elektriker arbeiten, ein Schlosser als Schlosser und ein Dreher als Dreher. Also sie konnten dieselbe Arbeit unter schlechteren Bedingungen, viel schlechteren, aber auf ihrem Beruf arbeiten. Aber ich war ein Schüler gewesen, viele andere waren auch, waren Kaufleute oder sonst Beamte gewesen oder Frauen und Mädchen, die hatten ja auch keinen Beruf. Was? Die schwersten physischen Arbeiten. Was? Graben, Fundamente graben, betonieren, also Aufbauarbeit. Das war die schwerste. Und die ist praktisch nicht bezahlt worden. Wenn wir mussten ein Fundament graben, da war der Boden, das war noch Winter, 30 cm gefroren. Also bis man da durchgekommen ist, da waren die Kräfte schon alle weg. Und das Schlimme war eigentlich nicht die Arbeit und die Kälte, sondern das war der Hunger gewesen. Was sie uns zu essen gaben in der Früh, 2 Deziliter, das anderes nichts. Mittags eine Suppe, von dem war, was war denn in der Suppe drin? Da war dann ein bisschen Kraut, da waren diese sauren Tomaten und so etwas war dort drin, Gurken und so. Also, und das Ganze hat vielleicht so eine Kauschel voll gemacht, so, also was. Das andere war alles Wasser. Am Abend war es ungefähr dasselbe, nur eine Suppe und noch 700 Gramm Brot. Wenn man heute sagt 700 Gramm, wenn ein Becken holt, holt es ja ganz viel. Aber das war so ein Stück und das war so. Aus was es war, wissen wir ja nicht, was dort alles drin war. Aber das allein hat uns am Leben gehalten. Nur in ganz kurzer Zeit sind wir, die wir also von zu Hause nichts mehr hatten, schwere Arbeit mussten, dystrophiger geworden. Also man hat sich kaum noch zur Arbeit zwingen müssen und dann noch dort noch die Arbeit machen. Und viele von unseren Leuten, die sind dann halt einfach dort, überhaupt ältere Männer waren, die sind zusammengebrochen dann dort. Die Bauern waren, so wie von Jahrmarkt oder von Freidorf, zusammengebrochen. Ja, was dann, neben dem Lager wurde ein Friedhof errichtet und dann wurden sie nackt alle hineingeworfen. Die russische Leitung ließ nicht zu, dass einer mit Kleider soll begraben werden, denn der Tote braucht sie ja nicht mehr und Lebende, ja, die können sie noch benutzen, weil von ihnen bekamen wir ja keine Kleider. Das hat schon fast über ein Jahr bis zum ersten Mal, welche Kleider gekommen sind. Und dann selten einen. Ich habe im Ganzen einmal ein Hemd und eine Hose bekommen in 5 Jahren, mehr nicht. Und so ist es natürlich, dass es zuletzt so war, dass wir im Dezember, viele von uns, eigentlich ganz zerrissen waren. Und man hat die Russland die Santirazieti genannt. Dass man die gar nicht einige Tage nicht auf die Arbeit schicken konnte, weil sie erfroren wären bei dem draußen. Bis sie dann endlich zum ersten Mal etwas Kleider für die Leute gebracht haben. Das nicht mehr. Es sind, wenn man holt, von uns ungefähr kann man sagen, 20% ist gestorben. Und das waren doch Leute im besten Alter. Jungen zwischen 16 und 45 Jahren, die Männer, Frauen von 17 bis 30 Jahren, also in der Zeit. Etwa 40% konnten rechtzeitig, jährlich waren Krankentransporte und die gingen zuerst nach Rumänien, dann nach Deutschland alle. Und da konnten 40% konnten dadurch gerettet werden. Nur 40% von allen hat es 5 Jahre ausgehalten. Da war ich und mein Kollege, wir zwei waren unter denen, die es bis zuletzt ausgehalten haben. Und warum konnten wir es aushalten? Wenn wir von der Lagerkost gelebt hätten allein, wären wir wie die Strophiker auch zusammengebrochen. Nur wir suchten uns zu helfen, auf diese Art und Weise. Die Fabrik war natürlich bewacht von Posten, alle mit Gewehr. In Russland gab es keinen Posten ohne Gewehr. Also, die hatten alle. Und wir haben dann aus der Fabrik Holz oder Kohle oder Koks, was da war, dann haben wir hinaus geschmuggelt. Wie die Indianer sind wir gegangen und haben uns ein Loch gesucht im Zaun durch und haben dann die Russen dann verkauft. Und dann konnten wir uns ein Stückchen Brot noch dazu kaufen und das hat unser Leben dort gerettet. Wenn wir das nicht getan haben, manche, die hatten nicht den Mumm dazu, nicht den Mut dazu, die sind alle dort geblieben, gell? Ich bin natürlich erwischt worden, ich bin bestraft worden, ich bin in den Karzer gekommen, in die Strafbrigade, versprochen, ich werde es nicht mehr tun, natürlich, mein erster Weg war dann gewesen, man war ja so ausgehungert. Es ist um Leben und Tod in der Beziehung, und vor allem für uns Jungen gegangen, denn wir haben ja uns denken müssen, halt, jetzt stirbt der, jetzt stirbt der andere, schau mal, der neben mir gearbeitet hat, jetzt ist weg, wann kommt die Reihe an mich? Wann werde ich dort hinausgetragen und so weiter? Und das hat uns dann, Jungen, da wir doch uns mobilisiert, dass wir einfach uns gesagt haben, also unser Fleisch haben wir ja da gelassen, denn wir waren ja mager wie die Windhunde. Unsere Knochen wollen wir doch nicht in Russland lassen. Und es ist vielen von uns gelungen. Andere von meinen Kameraden, die sind für immer dort geblieben. Und so ist dieser Leidensweg, am schlimmsten war es im Jahre 1947, 46, 47, da war eine große Trockenheit, auch in Osteuropa und vor allem dort in der Ukraine. Dementsprechend auch die Russen selber, auch nach dem Krieg hatten sie nicht viel. Und auch die hatten viele von der Zivilbevölkerung an Hunger gelitten. Da kann man vorstellen, wie das bei uns war, wie im Lager jeden Tag Leute gestorben sind. Es war schlimm. Und zum Glück, was war gewesen, kam mal an einem Sonntag gerade, wahrscheinlich war eine Anzeige, aber jedenfalls unerwartet eine Kommission aus Moskau gekommen. Und die sind gerade gekommen, wie das Essen, die am allerschlimmsten war, fast nur mehr Wasser in der Suppe und so weiter, die Leute alle abgemagert, wie die das gesehen haben, dann mussten die wahrscheinlich großen Krawall geschlagen haben. Und von anderen Tag an ist es besser geworden. Bekamen wir in der Früh eine Suppe und auch das Essen ist dann besser geworden. Wahrscheinlich ist so viel gestohlen worden von dem. Oben hat man wahrscheinlich ausgerechnet, wie viel Kalorien ein braucht, 3000 oder wie viel. Bis es an den Menschen gekommen ist, war es vielleicht 700, 800 Kalorien noch. Man muss immer verstehen, die Menschen, die mit den Esswaren zu tun haben, hat dann jeder wahrscheinlich von denen genommen, nun zuletzt auch von unserer eigenen Lagerleitung. Und bis es an den kleinen Mann gekommen ist, dann ist es so weit gekommen. Nun, dann ist es besser geworden und dann haben sich halbwegs die Leute erholt und dann haben auch diese Todesfälle etwas nachgelassen. Und im 48 war es dann schon besser, dann hat man die Brotration aufgehoben in der Sowjetunion und man konnte dann auch frei Brot kaufen. Und das war das Wichtigste. Brot hat uns am Leben gehalten. Und darum sage ich auch heute noch, man muss große Ehrfurcht vor dem Brot haben. Und es tut mir im Herzen weh, wenn ich jemand sehe, der das Brot einfach wegwirft. Wir haben von der Erde geschaut, wenn ein Krümel war, so staubig er war, in den Mund gesteckt. Also das Brot ist das Allerwichtigste und vor dem muss man Ehrfurcht haben. Ich kann es nicht oft genug den Leuten sagen. Vor allem diejenigen, die nie Hunger gelitten haben, die können das nicht verstehen. Wer in Russland war, der muss es verstehen.
Wie viele Leute waren im Lager?
Es waren ungefähr 1500. Die waren 4 von Temeswar, Freidorf und Jahrmarkt. Ja, also da waren die. Natürlich, dann sind immer gestorben oder als Kranktransport. Dann sind von anderen Lagern Und zwar aus Polen, wo Leute waren, Frauen und Männer, aus Ostdeutschland, aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, ja sogar aus Jugoslawien, Serben, Deutsche, die auch, also unser Lager, weil es die Aluminiumfabrik war, die unbedingt musste in Funktion kommen, hat man von anderen Seiten noch Leute gebracht, damit die helfen, dass diese Fabrik aufgebaut wird.
Haben Sie all die 5 Jahre Aufbauarbeit leisten müssen oder haben sich Ihre Aufgaben mit der Zeit dann immer geändert?
Nein, ich habe die ganze Zeit, weil ich ja Schüler war und also keinen Beruf hatte, die ganze Zeit nur Aufbauarbeit, wie die Bauern von Jahrmarkt, wie die von Freidorf, wie die Frauen alle, die hatten ja alle nicht. Es waren nur also Männer, die einen Beruf hatten, die konnten auf diesem Beruf arbeiten, die hatten es auch besser, die bekamen auch etwas bezahlt dafür, denn wir hatten ja gute Fachleute. Unsere Fachleute haben auch den Russen gezeigt, zum Beispiel, wie man eine Leitung macht, wie man ein Rohr richtig biegen soll und so weiter. Die waren alle gestanden. Unsere Elektriker, das waren ja alles gute Fachleute, die haben sie unterrichtet. So und so muss das sein. Unsere Fräser, unsere Feinmechaniker dort, die haben sie ihnen ja gezeigt. Und die hat natürlich, sind auch anerkannt worden, gell? Das haben die Russen ja gemacht. Wenn einer etwas konnte, also das haben sie ihn auch geehrt, dementsprechend haben die etwas auch mehr verdient, dann haben es besser gehabt. Die haben nicht in der Kälte arbeiten müssen, so wie wir, die waren in einem geheizten Zimmer, gell? Und das war halt, Fachleute hatten es dort viel besser. Denn das war bei den Russen das Wichtigste. Fachleute, sie können besser beim Aufbau helfen als einfache Taglöhner. Wir waren die Czorni Robotschnik, die Schwarzarbeiter, so hat man uns genannt.
Wie haben Sie die letzten Jahre der Deportation erlebt? Hat sich ein bisschen die Haltung der einheimischen Bevölkerung, der Soldaten, der Verwaltung gegenüber Ihnen geändert?
Nun, am Anfang war natürlich eine gewisse Feindschaft, es war ja der Krieg zwischen uns. Wir waren Deutsche, gell? Wenn auch nicht aus Deutschland, aber Deutsche und war der Krieg. Und da war natürlich, weil die Deutschen dort sich nicht gerade am besten benommen haben in der Ukraine, dort diese Truppen und so weiter, da war Animosität da gewesen am Anfang, zumal überhaupt, solange der Krieg noch gedauert hat. Als nach der Krieg zu Ende war und dann 1-2 Jahre vergangen waren, auch die Mentalität der Russen ist ja keine schlechte des Volkes. Das sind auch gutmütige Leute, so. Die können die Leute verhetzt werden, das ist ja das Schlimme, dass wenn Hetzer kommen und dass dann Leute drauf hereinfallen. Und wenn sie aber jetzt nicht mehr ist, zuletzt haben wir uns mit den Russen ganz gut verstanden, gell? Wir waren Menschen, sie waren Menschen, wir haben gearbeitet, wir haben zusammen gearbeitet und da haben wir gesehen, also wir sind doch eigentlich die Gleichen. Wir müssen das Gleiche alles ertragen und erdulden und so weiter. Da gibt es dann eine gewisse Solidarität der Kleinen untereinander. Und das war auch dann in Russland, sodass wir im letzten Jahr eigentlich ziemlich freundschaftlich mit den Russen umgegangen sind. Es war auch dann kein Hunger mehr und so, das war dann schon viel besser gewesen.
Wie haben Sie die Freilassung erlebt?
Das war das Großartigste. Es war gerade, was in Rumänien der Hauptfeiertag war, der 23. August. Und da, wir kamen von der Arbeit nach Hause und dann wurde gerufen, also Appell. Also alle mussten, Frauen dort auftreten, Männer und so im Viereck. Und dann ist der Lagerkommandant gekommen, der Russe, und hat Folgendes gesagt. Leute, von Moskau habe ich jetzt eine Meldung bekommen, die ich euch unbedingt sagen muss. Am 1. Januar 1950 fängt der nächste 5-Jahresplan an. Ihr seid nicht mehr mit einbezogen in den 5-Jahresplan. Bis zum 31. Dezember müsst ihr unser Land verlassen haben. Also das war wie eine Explosion der Freude unter uns, wie man sich das nie vorstellen kann. Gell? 5 Jahre bist du da, hat immer gehofft, gebetet, wann kommt der Tag, kann ich in meine Heimat zurück? Und jetzt wird auf einmal öffentlich von den Sowjets verkündet, bis zum 31. Dezember habt ihr unser Land zu verlassen. Also dann von da an, wir sind natürlich nicht gleich nach Hause. Wir waren das Lager von den Letzten, die gekommen sind. Von anderen, zum Beispiel von Kohlengebieten und so weiter, da sind sie schon September, Oktober, schon Anfang November weg. Wir waren bis im Dezember, also am 30. November war unser letzter Arbeitstag dort. Also uns haben sie am längsten gehalten. Sogar deutsche Kriegsgefangene hat es 3 Lager gegeben. Zwei sind vor uns weggegangen, nur eins ist hinter uns geblieben. So waren wir also von den Letzten, die da nach Rumänien gekommen sind und sind zu Weihnachten, also eine Woche vor Weihnachten, sind wir dann in der Heimat angekommen. Damit war endlich dieses schauerige Schicksal zu Ende.
Wie wurde der Rücktransport organisiert? War es genauso schlimm wie bei der Hinfahrt?
Nach Hause? Oh, auch wieder mit Viehwaggons. Nur wir waren nicht mehr eingesperrt. Es waren also dann, auch waren sie nicht mehr so voller Leute. Das hat es nicht mehr gegeben. Das hat sie ja auch dort schon gegeben. Und die Waggons waren offen. Auch wir bekamen auch Verpflegung und die war gar nicht schlecht gewesen. Also auf der Heimweg war es ganz gut. Natürlich, das hat uns weniger interessiert, die Hauptsache, je eher, dass wir nach Hause kommen sollen. Natürlich, echt war das wieder, wie es sowjetisch ist. Bevor wir an der Grenze waren, mussten wir alle aus den Waggons hinaus. Die haben die Waggons untersuchen, was? Um schauen, ob nicht vielleicht Russen unter uns sich gemischt haben und die von dort weg wollen. Gell? Und dann wurde jeder Einzelne aufgerufen, also jetzt gehst du in den Waggon zurück. Also das war das sowjetische System.
Sie hatten erzählt, dass am Anfang einige Russen oder Ukrainer dabei waren, die in Deutschland bei der Zwangsarbeit dabei waren, deshalb ein bisschen Deutsch sprachen. Wie haben Sie sich letztendlich mit all diesen Menschen in der Donbass-Region verständigt? Mussten Sie Russisch lernen?
Also ich war nicht in der Donbass-Region, denn ich war ja dort gewesen. Also von Anfang an haben die sich auch uns so betrachtet, wie sie in Deutschland waren, also dass wir Zwangsarbeit, dass wir irgendwie dasselbe Schicksal hatten. Dementsprechend waren sie für uns eingestellt, diese Leute. Nicht? Und wir haben also gerade mit denen, die dort gearbeitet haben, uns dann sehr gut verstanden. Sie konnten auch etwas Deutsch reden, wir so. Und wenn die Politiker sich so gut verstehen würden, wie wir Kleinen uns verstehen, dann würde gar kein Krieg ausbrechen.
Und Russisch, wie hat der Kommandant, in welcher Sprache hat er denn verkündigt, dass Sie bis Dezember nach Hause müssen?
Ja, Russisch, das war ja ein Russ, er war ein Major, aber das war ein anständiger Mann. Ich habe allen Respekt vor dem gehabt, vor dem Mann. Und schon darum, einmal hat man wieder eine Strafbrigade gemacht, damit die Disziplin soll sein. Da hatte nicht genug Leute und da haben sie mich reingetan, weil ich einmal versucht habe, durchzugehen. Nach 5 Tagen bin ich geschnappt worden und so weiter. Also dann hat der NKWD, also der Sekuritatsoffizier, den tut dort rein. Und dann auf einmal musste ich einfach in die Strafbrigade gehen. Abends, als wir zurückgekommen sind, wir waren die Letzten, hat der Major dort, stellt euch in die Reihe. Warum du und du? Na, ich sagte, ich habe versucht, einmal durchzugehen. Ich wurde gefangen genommen. Ich wurde streng bestraft. Und jetzt werde ich zum zweiten Mal dafür bestraft, weil ich nichts gemacht habe. Auf die Seite mit dir. Und dann hat der NKWD gesagt, der ist ein gefährliches Mann und so weiter. Und der hat mir recht, nicht dem NKWD-Offizier recht gegeben, sondern mir gesagt, morgen gehst du zu deiner Brigade zurück. Also das war dieser Kommandant, von dem ich auch heute sage, ja, das war ein hochanständiger Mann. Wenn alle Leute so wären, ob in Deutschland oder in Russland, da könnte man auf ein Modus Vivendi sehr leicht kommen. Das waren noch andere, sehr gute von diesen russischen Offizieren. Also da kann man nicht sagen, dass alle waren also indoktriniert oder so. Nein, das waren nicht gewesen, alle so. Es waren, viele haben ihre Menschlichkeit auch dort also noch behalten weiterhin. Es hat auch andere gegeben, selbstverständlich nicht. Aber umso leuchtender war es ein Beispiel von solchen, die also so anders waren.
Wie war das damals mit Ihrem Fluchtversuch, als Sie versucht haben durchzugehen?
Ja. Ja, ich bin mitten im Winter, habe ich versucht. Der Hunger war so groß und die Arbeit so schwer. Dann habe ich gedacht, ich versuche es einmal. Vielleicht komme ich nicht nach Rumänien. In ein anderes Lager, in meiner Beschränktheit habe ich geglaubt, in einem anderen Lager könnte es besser sein. Natürlich hätte es eher vielleicht noch schlechter sein können. Aber ich habe es versucht. Und dann habe ich mich durchgeschlagen, geschlafen dort Kolchose im Stroh, wo eine Strohtriste war. Dann habe ich gebettelt und so weiter. Und dann war kalt, dann bin ich an den Bahnhof. Ich wollte schwarz mit einem Lastzug fahren, da ich über den Dnieper komme und so weiter, so weit es mit dem Lastzug geht. Und dann bin ich an den Bahnhof gegangen, also dort, es war Abend und es mich wärmen. Und dann kommt gerade eine Streife, die alle Leute einfach kontrolliert haben. Natürlich auch mich, Dokument war gewesen. Ich habe ja nichts. Na, dann gleich mich geholt und so weiter. Ich musste beichten, also was, es ist gar nicht eins geblieben. Es wurde telefoniert dort in das Lager und dann kam dann einer, kam mich dann holen. Und dann kam ich ins Lager, 3 Tage hatte, es war Samstag, und der Offizier hat dann gesagt, 3 Tage sperrt ihn ein, ohne zu essen, ohne Brot, ohne alles. Und das war noch mitten im Winter. Und ich war dort eingesperrt, dort, wo die Toten immer, das war so ein kleiner Raum, also unten Beton, und war so eine Holztrage, mehr war nicht drin, wo der Tote gelegt hat. Dort war ich halt eingesperrt gewesen. Und dort auf der Trage, also musste ich so ohne Decke, ohne alles auch schlafen, schau, wie ich davon komme. 3 Tage. Na, und Brot bekam ich nicht, aber einmal haben sie mir doch einmal Suppe so gebracht, so, also so im Geheimen. Nach 3 Tagen dann kam ich wieder vor die und dann sagen sie, in die Strafbrigade bis zum 1. Mai, haben sie mir gleich gesagt. Na, dann kann man sich vorstellen, wie das war. Ich war sicher, das werde ich nicht erleben bis zum 1. Mai. So geschwächt, wie ich sowieso war und noch in die Strafbrigade und wie man dann geholt, dass man solche nachher noch nach der Arbeit gebracht hat, Klo putzen und Hofkehren und so weiter und das alles. Also, das werde ich nicht aushalten. Und der Himmel hat mir geholfen, dass ich in 3 Wochen frei geworden bin. Da ist einfach so ein Schneesturm. Ich habe schon nie mehr gebetet, wie ich vielleicht nie in meinem Leben. Lieber Herrgott, schau, ich bin jetzt am Ende meines Lebens, ich kann nichts mehr. Es geht nicht, wenn du mir hilfst und so. Und in der Nacht kommt der Schneesturm, der großen. Am nächsten Tag gehen die Strafbrigade, geht nicht zur Arbeit. Warum? Weil diese Wächterinnen, die sich beklagt haben, na, sie müssen ja auch in der Kälte und so weiter stehen. Und dann haben sie mich gerufen, Brodneu, wirst du noch einmal durchgehen? Na, ich sage, nein, ich habe sie wundern. Na gut, morgen kannst du auf deinen Arbeitsplatz gehen. Nach 3 Wochen also, es war wie ein Wunder. Ich muss sagen, das war Gottes Hilfe gewesen. Da, wo ich am tiefsten unten war. Und er hat mir geholfen.
Bei der Strafbrigade war auch das Essen schlechter, nicht nur die Arbeit schwerer?
Das Essen war dasselbe. Nur, wir mussten unter Gewehr arbeiten und man gab uns die schwersten Arbeiten. Also Steine schleppen und diese Zerkleiner und so, und also Graben und so weiter schwer. Und nachher, wenn es dann ins Lager gekommen ist, ihr müsst noch das Lager sauber machen und so weiter. Wo irgendwas Schnee schaufeln oder was ist. Alles, die mussten es machen, wir. Und das war das Schlimme dann. Und in der Nacht natürlich warst du eingesperrt, separat in einem Raum dort und so.
Sie haben uns bereits erzählt, was Sie gemacht haben für den Körper, damit Sie überleben, ja? Für den physischen Körper, ja? Wie Sie versucht haben, an Essen ranzukommen und so weiter. Was haben Sie für die Seele getan und für die Psyche?
Also, ich muss sagen, ich habe ein neues Testament mitgenommen und habe jeden Tag wenigstens 10 Minuten gelesen, sodass ich in 2 Monaten ungefähr das Neue Testament ausgelesen habe, dann wieder gelesen habe, sodass ich das ungefähr so 30 Mal gemacht habe. Und habe jeden Tag meine Gebete verrichtet. Ich habe Rosenkranz gebetet, jeden Tag Gebete verrichtet. Und ich habe auch im Lager Gottesdienste gehalten. Also am Anfang haben die Russen haben das bewilligt. Und dann waren ja Frauen, die haben auch ihre Gebetbücher gehabt, die haben gesungen. Und ich habe dort den Gottesdienst gehalten. Zum Beispiel 45, 1. April war Ostern gewesen. Also war noch mitten im Krieg gewesen. Und da habe ich gesagt, unser Lagerkommandant, die Deutschen, was ist, also jetzt kommt Ostern, da müssen wir was machen, denn es gab ja keinen Pfarrer bei uns. Und er hat gesagt, was stellst du dir vor? Die sind doch Atheisten. Und du willst da Gottesdienst machen. Und wir sind Deutsche, da ist der Krieg gegen uns. Wie kannst du nur so an so etwas denken? Kurz und gut, das muss an den russischen Kommandant gemeldet worden sein. Er ließ mich rufen und natürlich, ich konnte nicht Russisch, war eine Frau Dolmetscherin, eine Russin. Und ich habe ihm erklärt, so und so. Und er sagte, ja, ihr könnt Gottesdienst halten. Na, und da haben wir gehalten. Mit 18 Jahren habe ich meine erste Predigt gehalten dort. Natürlich, was kann so ein 18-Jähriger schon viel sagen? Aber nicht das war wichtig, ob was sagen, dass es überhaupt möglich war. Mitten im Feindesland, im atheistischen Land, konnten wir Ostern feiern. Das haben wir dann öfter. Weihnachten und so weiter haben wir das öfter so gemacht. Also, mir hat mein christlicher Glaube geholfen, mich festzuhalten und dass ich als gesund wieder auch zurückgekommen bin in die Heimat. Und das bleibt auch so weiterhin in meinem Leben.
Gab es auch kulturelle Aktivitäten im Lager? Haben Sie da was getan, gesungen?
Am Anfang gab es was. Es gab solche auch. Einige von uns, die singen konnten, da haben wir zwei, drei gehabt. Die haben dann gesungen. Also die Russen wollten ja, dass das Klima gut sein soll. Ein gutes Klima, dann die arbeiten auch die Leute besser. Und dann wurden dann solche Veranstaltungen gemacht. Ich selber habe mich an diese kulturellen Veranstaltungen nicht beteiligt. Dieses mehr so leichtsinnige und so weiter, mir hat das nicht geschmeckt. Ich habe halt dann nicht mitgemacht.
Wie haben Sie die Heimat vorgefunden, als Sie dann endlich zurückkehren konnten?
Wenn ich nach Hause komme, war ja auch schon ein neues, genau dasselbe System, noch nicht ganz so ausgebildet wie in Russland. Nicht? Aber ich bin nach Hause gekommen, da waren die Deutschen ja alle enteignet, sogar die Häuser, die waren enteignet. Nur mein Elternhaus, meine Mutterhaus, und das war nicht enteignet, weil mein Vater, der ist nach Amerika ausgewandert, wie ich 8 Monate alt war. Und was ein Amerikaner hat, das darf man nicht enteignen. Und so hat meine Mutter dann ein halb Joch Weingarten gehabt, eins ein halb Joch Feld, ist ihr unser Haus geblieben. Darum, weil mein Vater eben nach Amerika ausgewandert ist. Das war der einzige Vorteil, den wir von ihm gehabt haben. Denn er hat, kaum war er dort gewesen, hat er sich nicht mehr gemeldet.
Herr Fischer, lieben Dank.